ARD Sounds.
Wie der Präsident sagte, hat er es nicht eilig. Er wird keinen schlechten Deal abschließen. Also warten wir ab, was passiert. Wir werden der Diplomatie jede Chance auf Erfolg geben, bevor wir uns mit Alternativen befassen.
US-Außenminister Rubio war das. Er hat heute gesagt, dass es in den Verhandlungen mit dem Iran eine Einigung in vielen Punkten gibt. Später mehr dazu. In der Türkei hat die Polizei gestern die Zentrale der größten Oppositionspartei gestürmt. Drinnen hatte sich CHP-Chef Özel verschanzt. Was der mutmaßliche Zweck der Aktion war, erklärt uns gleich unser Korrespondent Benjamin Weber. Die belarussische Oppositionsführerin Tichanowskaja zeigt mit einem Besuch in Kiew ihre Solidarität mit der Ukraine. Und eine deutsche Delegation provoziert mit ihrem Besuch in Taiwan Kritik aus China. Hallo, ich bin Inken Henkel aus der NDR Nachrichtenredaktion. Hier ist die kompakte Feiertagsausgabe unseres Podcasts Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am 25. Mai um 17 Uhr. Ihr bekommt hier verlässlich die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Schön, dass ihr dabei seid bei Machtfragen, dem täglichen Podcast über militärische Lagen und sicherheitspolitische Fragen. Gestern sind in Ankara hunderte Beamte der Bereitschaftspolizei unter Einsatz von Tränengas in die Zentrale der Oppositionspartei CHP eingedrungen. Parteichef Özel, der sich mit anderen Abgeordneten da verschanzt hatte, wurde gezwungen, die Parteizentrale zu verlassen. Er war vor 4 Tagen von einem Gericht abgesetzt worden. Meine Kollegin Konstanze Nastarowitz hat unseren Korrespondenten Benjamin Weber, der in Istanbul ist, gefragt, wer denn statt Özel jetzt CHP-Vorsitzender werden soll.
Ja, das ist der ehemalige Parteivorsitzende, der, den er auch auf diesem Parteitag da besiegt hat. Der heißt Kemal Kılıçdaroğlu. 2023 war das auch der Gegenkandidat von Staatspräsident Erdogan bei den Präsidentschaftswahlen, hat gegen ihn verloren. Der ist mittlerweile 77 Jahre alt und seit er nicht mehr an der Spitze war, hat Özel diese Partei eben sehr aggressiv aufgestellt. Man hat bei den Kommunalwahlen gegen die AKP von Erdogan gewonnen. Kılıçdaroğlu hat das wohl nie verwunden. Seine gekränkte Eitelkeit wird ihm zugeschrieben als ein Grund, warum er jetzt auch wirklich diesen Parteivorsitz da antreten will. Er könnte ja auch so sich integrativ verhalten und mit Özgür Özel das zusammen machen. Nein, das will er nicht. Er will also jetzt Parteivorsitzender wirklich werden. Und ich war vorhin auf einer spontanen Kundgebung und da habe ich ein Plakat gesehen und da stand drauf, Kılıçdaroğlu ist die größte Hoffnung der AKP und das fasst es eigentlich ganz gut zusammen, denn er gilt eben als harmloser Gegenkandidat für Staatspräsident Erdogan.
Das heißt, seine Personalie könnte Erdogan durchaus nutzen?
Auf jeden Fall. Und das ist auch eigentlich sozusagen das Kalkül hinter dieser ganzen Entwicklung, hinter diesen ganzen juristischen Vorgängen, die wir hier sehen. Das sagen zumindest viele unabhängige BeobachterInnen und das ist auch meine Einschätzung. Staatspräsident Erdogan versucht mit diesen Vorgehen quasi, sich einen harmlosen Oppositionsführer in das Amt zurückzuholen, damit er bei den nächsten Wahlen noch eine Chance hat. Man muss sagen, sozusagen die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der Türkei sind schon sehr stark unter Druck oder auch fast abgeschafft. Am Wahltag selber gibt es selten signifikante Manipulation. Zumindest zuletzt war das so bei den Wahlen, die ich beobachtet habe. Und deswegen versucht Staatspräsident Erdogan aus meiner Perspektive jetzt alles, diese für ihn dann doch gefährlichen Politiker auszuschalten. Das haben wir ja letztes Jahr gesehen im März. Da hat es ja begonnen damit, dass der Oberbürgermeister Istanbuls, der ja der Präsidentschaftskandidat der CHP gewesen wäre, ins Gefängnis gesteckt wurde.
Was sagt denn diese Entwicklung jetzt auch aus, zum Beispiel über die türkische Justiz, die ja dieses Gerichtsurteil gefällt hat?
Ja, man muss ganz klar sagen, dass die türkische Justiz nicht mehr unabhängig ist in großen Teilen. Das war jetzt ein Berufungsgericht, das diese Entscheidung getroffen hat, denn es hatte ein Gerichtsurteil gegeben, das gesagt hatte, jo, also auf dem Parteitag 2023, da ist eigentlich alles mit rechten Dingen zugegangen und diese Vorwürfe, die stimmen gar nicht. Da hatte man schon gedacht, oh, das ist ja spannend, dass da jetzt offensichtlich eine unabhängige Entscheidung getroffen worden ist. Aber wie so oft in solchen Fällen wird das dann von irgendeinem anderen Gericht wieder revidiert. Und deswegen sagen ja auch alle unabhängigen ExpertInnen eigentlich, dass die türkische Justiz schon länger nicht mehr unabhängig ist und das tut, was gut für die Regierung ist.
Sie hatten gerade schon die Kundgebung erwähnt, auf der Sie waren. Wie reagieren denn jetzt die Menschen im Land auf diese Bilder und auf diese Entwicklung?
Also viele Menschen in meinem Umfeld hier in Istanbul sind entsetzt, vor allen Dingen darüber, dass Kemal Kılıçdaroğlu mitspielt bei der ganzen Sache, dass die Justiz oder dass die Polizei die Parteizentrale stürmen könnten, das hatte man schon erwartet. Es hat jetzt mehrere Kundgebungen gegeben, gestern in Ankara, jetzt heute Abend auch in Istanbul, mehrere in der Stadt. Ich war eben bei einer, da waren hunderte Menschen, das waren also Parteianhänger und dann waren es auch noch Anhänger von kleineren, im Prinzip unbedeutenden linken Parteien und Gewerkschaften. Und die treffen sich da immer wieder, also das wird immer wieder quasi, gibt es diese Kundgebung gegen die Regierung, wenn wieder irgendwas passiert ist. Und man hatte so, wir so Beobachter, die am Rand standen, da hatten wir schon das Gefühl, dass da auch eine große Hoffnungslosigkeit irgendwie ist, was die Demokratie angeht, wenn man sich das anschaut, dass immer wieder Leute zusammenkommen, es werden immer weniger. Außenrum steht mindestens genauso viel Polizei. Und dann ist das Timing auch noch ganz clever gewählt, würde ich sagen, denn jetzt ist nächste Woche erstmal Bayram, also die Leute haben alle frei und fahren in die Ferien, fahren zu den Familien aufs Land. Deswegen wird jetzt diese Protestwelle höchstwahrscheinlich nicht lange anhalten.
Özel hat trotzdem zu weiteren Demonstrationen aufgerufen. Aber wie wir gehört haben, angesichts des Opferfests diese Woche könnte die Teilnahme eher zurückhaltend ausfallen. Außerdem drängen CHP-Politiker auf einen außerordentlichen Parteitag, auf dem Özel auch im Kampf um den Parteivorsitz wieder antreten würde. Am Ende liegt die Entscheidung darüber aber jetzt in der Hand von Kılıçdaroğlu. Wie sind jetzt die Aussichten auf einen Friedensschluss im Iran-Krieg? Das Taktieren geht weiter, beide Seiten spielen offensichtlich auf Zeit. Gestern hieß es von US-Präsident Trump, ein Abkommen stehe kurz vor dem Abschluss. Aber nur kurz darauf, noch am selben Tag, hat er eine so wörtlich übereilte Vereinbarung mit dem Iran ausgeschlossen. Den Stand der Dinge hat unser Korrespondent Daniel Frevel auf Tagesschau 24 so zusammengefasst.
Ich würde sagen, die Überschrift ist eine Sache, die Rubio da heute gesagt hat, nämlich Work in Progress. Wann es genauso sein wird, das steht nicht fest, aber beide Seiten sagen, dass man in vielen Punkten bereits eine Einigung erreicht habe. Rubio ist auf Indien-Rundreise, hat sich da heute nochmal vor den Kameras geäußert und er sagte, er glaube, man habe da ein ziemlich, Zitat, solides Angebot auf dem Tisch, was auch Irans Bereitschaft angeht, die Meerenge zu öffnen und substanzielle, zeitlich begrenzte Verhandlungen über die Nuklearfrage aufzunehmen. Hoffentlich schaffe man da eine Einigung. Auch vom Iran hieß es heute von einem Sprecher, man habe in vielen wichtigen Fragen eine Einigung erreicht bei der Nuklearfrage. Aber da werde man gerade nicht verhandeln, sondern das sei sozusagen nicht Teil der aktuellen Verhandlungen. Rubio sagte nochmal, er werde die US-Regierung werde vor allem die Diplomatie aktuell in den Vordergrund stellen. Wir hören da kurz rein.
Wie der Präsident sagt, er hat erst nicht eilig. Er wird keinen schlechten Deal abschließen. Also warten wir ab, was passiert. Wir werden der Diplomatie jede Chance auf Erfolg geben, bevor wir uns mit Alternativen befassen.
Ja, und Kernpunkte der Verhandlungen weiterhin die Frage, wie man mit dem Atomprogramm umgeht. Da hatten zuvor die New York Times aus Regierungskreisen erfahren wollen, dass es da auch schon Zugeständnisse in diesem Abkommen geben soll des Irans, nämlich dass man auf die Lagerung hoch angereicherten Urans verzichte. Das dementierte der Iran aber heute nochmal, das sei nicht Teil der Verhandlungen. Es wird wohl eher darum gehen, dass man als Teil der Verhandlungen sieht, eine weitere Runde zu starten. Etwa 60 Tage hört man da aus iranischen Kreisen und in diesen 60 Tagen sollen dann weitere Details verhandelt werden. Außerdem natürlich Thema die Öffnung der Straße von Hormuz. Da ist aber die Frage, in welcher Kontrolle die Straße in Zukunft liegen wird. Der Iran, da hört man, werde weiterhin darauf bestehen, die Kontrolle zu haben, auch wenn die Straße geöffnet wird. Und dann ist da noch die Frage von durch Sanktionen eingefrorenen iranischen Geldvermögen. Das möchte der Iran zumindest zum Teil wieder losbekommen. Da hakt es wohl gerade noch in den Verhandlungen. Also es sind durchaus noch ein paar Punkte, in denen gerade noch gezerrt wird. Aber sobald wir eine Einigung haben, werden wir es natürlich hier berichten.
Soweit Daniel Frevel auf Tagesschau 24. Gestern gab es einen der heftigsten Angriffe Russlands auf die Ukraine, seit der Krieg dort vor gut 4 Jahren angefangen hat. Und heute ist die belarussische Oppositionsführerin Tichanowskaja nach Kiew gereist, als Zeichen der Solidarität mit dem Nachbarland. Es ist Tichanowskajas erster Besuch in der Ukraine. Der Nachrichtenagentur AP sagte sie vor ihrer Ankunft, sie begrüße, dass unter anderem Frankreich Druck ausübe, damit Belarus sich auf der Seite Russlands nicht weiter in den Krieg verstricke. Sollte der autoritär regierende belarussische Präsident Lukaschenko sein Land in den Krieg hineinziehen, wäre das inakzeptabel, sagte Tichanowskaja. Beenden möchte ich diese Podcast-Ausgabe mit einem weiteren Pfingstbesuch, nämlich dem von Bundestagsabgeordneten in Taiwan. Darauf hat China verärgert reagiert. Es sind Mitglieder des parlamentarischen Freundeskreises Berlin-Taipeh, die zurzeit in Taiwan zu Gast sind. Sie wollen die wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit mit einem der wichtigsten demokratischen Partner in der Region stärken. Das hat der Bundestag mitgeteilt. Prompt kommt deswegen Kritik aus Peking. China beansprucht ja die Insel Taiwan als Teil seines Staatsgebiets, obwohl Taiwan nie zu China gehört hat. Taiwan sei ein untrennbarer Teil von China, heißt es, und China lehne es deshalb ab, dass sich diplomatische Partnerländer auf offizieller Ebene mit Taiwan austauschen. Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Mein Name ist Inken Henkel. Vielen Dank fürs Zuhören.